Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heinz Mack war 26 Jahre alt, als er 1957 zusammen mit Otto Piene in Düsseldorf die Zero-Bewegung gründete. Ein neuer Umgang mit Licht und Bewegung sollte den Nullpunkt, den Neuanfang in der Kunst markieren. Und verlassen wurde dafür auch der gewohnte Raum. Heinz Mack unternahm eine künstlerische Expedition in die Arktis und in die Wüste. Er hat in seinem langen künstlerischen Leben vibrierende Lichtreliefs geschaffen, wunderbar leuchtende Malereien, kinetische Objekte, Brunnensegel, hohe Stelen. Und da wir zurzeit keine Museen betreten können, lohnt es sich, die Augen mal länger auf Skulpturen im öffentlichen Raum ruhen zu lassen. In Berlin gibt es von Heinz Mack einiges zu entdecken, zum Beispiel den feinen Obelisken am Henriettenplatz oder den 30 Meter hohen, nachts funkelnden Lichtpfeiler am Eingang zum Europacenter. Die von Künstlern hochgeschätzte Berliner Gießerei Noack hat seit 1984 Bronzen von Heinz Mack gegossen und sie präsentiert von diesem Wochenende an in ihrer Werkstattgalerie eine Auswahl seiner Skulpturen. Am Nachmittag habe ich den Künstler gesprochen. Ich grüße Sie, Herr Mack.
Ja, schönen guten Tag.
Während Ihres Studiums haben Sie mit Bronze experimentiert, sich dann aber ganz anderen Materialien zugewandt. Was hat Sie denn bewegt, ab den 80er Jahren wieder mit diesem schweren Metall zu arbeiten?
Ja, eigentlich überrascht das den Betrachter, denn ich war für viele Jahre, gar für ganze Jahrzehnte bekannt für einen Künstler, der sehr, sehr sich um Experimente kümmerte und der sich auch für moderne Technologie sehr interessierte. Also bis zum Raketenbau hat mich alles interessiert, mit modernsten Materialien zu arbeiten, die auch in der Technik verwandt werden. Das ist das eine. Und das andere, das scheint sich zu widersprechen, gibt es jetzt fast eine Art Rückfall zu einem klassischen Material, das, man muss es aber dazu sagen, natürlich auch ein Material ist, was laut Radiocarbon-Untersuchungen mehr als 30.000 Jahre lang schon auf dieser Welt benutzt wird. So alt ist diese Bronze, neben der Keramik die älteste künstlerische Technik überhaupt. Und die hat natürlich die große Chance, jede Zeit zu überleben. Und wir leben ja heute in einer Zeit, das muss ich auch dazu sagen, wo aufgrund der äußeren und thematischen Verhältnisse das Material es sehr schwer hat zu überleben. Und da ist die Bronze auch wiederum ein Material, das also nach all dem, was man weiß, absolut beständig ist und sozusagen alle Tücken des Klimas übersteht.
In Ihren Skulpturen, Herr Mack, spielen Licht und Bewegung eine große Rolle. Wie erreicht man denn, dass Bronzeskulpturen sozusagen lichttechnisch wirklich richtig in Szene gesetzt werden?
Also in dem Moment, wo Sie das Material patinieren, und diese Patinierung kann sogar bis zu ganz dunklen Farbtönen reichen, dann entsteht natürlich auch eine Art Lichtreflexion, vorausgesetzt, dass die Oberfläche anschließend noch poliert wird, sodass man also mit einer gewissen Tiefe die ganze Oberfläche beobachten kann und sehen kann. Das ist schon ein Phänomen. Aber ganz wichtig wird es natürlich, wenn ich praktisch das blanke Material schleife, poliere, auf Hochglanz poliere, dann kommt natürlich etwas zustande, was dem Licht die allergrößte Chance gibt, die Materie quasi zu entmaterialisieren. Und anstelle von Bronze sehe ich dann nur noch ein goldenes Licht, um es so zu formulieren. Und ich bin nicht der allererste, der das gemacht hat. Also ein weltbekannter Künstler, eigentlich vielleicht der größte Bildhauer des 20. Jahrhunderts, Brancusi, hat natürlich diese Idee als allererster entwickelt und hat seine Arbeiten partiell auf Hochglanz poliert.
Brancusi starb 1957, also in dem Jahr, als Sie die Zero-Bewegung gegründet haben. Ja. Fühlen Sie denn eine Verwandtschaft mit Konstantin Brancusi?
Er ist für mich sozusagen der Sternvater aller Sterne. Und ich hatte Gelegenheit, sein Atelier zu betreten, kurz nachdem er gestorben war. Also ich habe das Atelier in einem Zustand vorgefunden, der ohne jegliche Fingerabdrücke von außen noch der Originalzustand war. Und das hat, wenn ich mir den Vergleich erlauben darf, doch auch einen Mr. Clark ähnlich berührt, als er zum ersten Mal die Grabkammer von Tutanchamun, des ägyptischen Königs, entdeckt hat, die also auch praktisch unberührt war. Und ein ähnliches Erlebnis habe ich dort im Atelier gehabt. Das ist eine Geschichte und natürlich hat mich der Künstler sehr beeinflusst. Und das ist etwas, worauf ich durchaus stolz sein kann. Denn ich glaube, dass dann doch auch Arbeiten entstanden sind, für die ich alleine verantwortlich bin.
Sie haben, Herr Mark, viele Großobjekte im öffentlichen Raum geschaffen. Denke nur an den Segelbrunnen, Wasserplastiken, Stein, Metallbögen, ja. So vieles. Die Kunstwerke haben ihren Platz in der Landschaft oder neben Gebäuden. Wie entsteht denn die Idee für eine bestimmte Form und das richtige, passende Material?
Da kommen viele Parameter, viele Bedingungen ins Spiel, die man beachten muss. Die äußeren Umstände waren denkbar wenig einladend. Und oft war es so, dass aufgrund architektonischer Fehlleistungen oder städtebaulicher Katastrophen, auch bedingt natürlich durch Krieg und andere Hindernisse, solche Plätze abgrundhässlich waren und überhaupt nicht einladend waren, um sie künstlerisch zu gestalten. Also mit anderen Worten, da bestand die Gefahr, dass man als Künstler eingeladen wird, das, was andere kaputt gemacht haben, das wieder aufzubauen und aufzurichten. Und ein anderer Aspekt ist der, dass man auch da natürlich Materialien finden muss, die nicht nur dem Klima widerstehen, sondern auch die der leider zum Teil verwahrlosten Zivilisation gerecht werden. Also wenn heute irgendwo etwas öffentlich aufgestellt wird, dann muss man damit rechnen, dass ein hemmungsloser Vandalismus sich dort austobt. Das fängt an mit Spraydosen, das kann aber auch schlimmer sein. Und andererseits war mein Wunsch tatsächlich, eine Kunst zu schaffen, die nicht nur für ein erlauchtes, elitäres Publikum gemeint war, sondern die für jedermann zugänglich sein sollte. Und das war natürlich im öffentlichen Raum am ehesten möglich. Und wenn ich jetzt auf Berlin zu sprechen kommen darf, das geht dann auch nachher einher mit ganz heftigen Enttäuschungen. Da ist einmal diese große 18 Meter hohe Bronzeskulptur auf dem Henriettenplatz. Die ist vollkommen falsch platziert, denn als sie damals in Auftrag gegeben wurde, hat man mir eindeutig erklärt, dass dies nur ein Vorspiel sei und eines Tages dort ein großer Platz entstünde und dann meine Skulptur genau in der Mitte dieses Platzes sich befände. Um es kurz zu machen, das ist bis heute nicht geschehen.
Die Gießerei Noack zeigt Arbeiten von Ihnen, Herr Mark, aus den vergangenen 36 Jahren. Auch Plastiken, ja, die erst in diesem Jahr gegossen wurden. Sind Sie beim Gießen Ihrer Plastiken eigentlich dabei?
Also ich bin dabei, wenn es darum geht, die Modellformen wirklich so perfekt zu gestalten, dass dann danach auch wirklich die Güsse entstehen können. Und beim Gießen selbst bin ich natürlich einmal dabei, um das Abenteuer mitzuerleben. Und dann kommt aber der Bereich der Patinierung und da folge ich auch gerne Picasso, der klar formuliert hat, was eine Skulptur ist, entscheidet sich ausschließlich auf den Oberflächen. Da hat er vollkommen recht, denn man sieht ja nur die Oberflächen. Und da liegt mir natürlich sehr daran, dass die ganze Skala der Patinierung bis zum Hochglanz von mir mitentschieden wird. Und da lege ich auch zum Teil selbst Hand an.
Das scheint aber auf jeden Fall gelungen zu sein. Ich habe mir Online-Bilder angeguckt aus der Werkstattgalerie und sind ganz wunderbare, abstrakte Formen, die man dort entdecken kann. Die Berliner Werkstattgalerie Hermann Noack widmet dem Künstler und Serum-Mitbegründer Heinz Mack eine Einzelausstellung. Ich freue mich, dass wir über Ihre Arbeit, insbesondere mit dem Material Bronze, sprechen konnten und wünsche Ihnen einen guten Abend.
Ja, ich danke Ihnen.